Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Am selben Tag ging Jesus aus dem Haus, setzte sich an dem See. Es versammelte sich eine große Menge bei ihm, sodass er in ein Boot stieg und sich setzte. Alles Volk stand am Ufer. Er redete vieles zu ihnen in Gleichnissen und sprach: Siehe, ein Seemann ging aus zu säen. Indem er säte, fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und fraßen es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Einiges fiel unter die Dornen, die wuchsen empor und erstickten den Samen. Einiges fiel auf gutes Land und trug Frucht, einiges hundertfach, 60-fach, 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. So hört ihr dieses Gleichnis von dem Seemann. Wenn jemand das Wort vom Reich Gottes hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem auch der Weg gesät ist. Bei dem aber auf felsigen Boden gesät ist, das ist der, der das Wort hört und es gleich mit Freude aufnimmt. Aber er hat keine Wurzel in sich. Er ist wetterwendisch. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt um des Wortes willen, so fällt er gleich ab. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist der, der das Wort hört, und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort, und er bringt keine Frucht. Bei dem aber auf gutes Land gesät ist, das ist der, der das Wort Gottes hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Und der eine trägt hundertfach, der andere 60-fach, der dritte 30-fach. Soweit, liebe Geschwister, ist meine Stimme laut genug? Stimmt das Technische? Wunderbar, das ist auch wichtig. Nachdem ihr lieben Geschwister vor 2 Wochen wohl schon eine Auslegung zum Thema Same und Frucht, wenn das Weizenkorn nicht stirbt, gehört habt, wie mir euer lieber Pfarrer gesagt hat, sollte ich heute dieses Thema nochmal aufgreifen, aber anders ausführen. Und diese Herausforderung stelle ich mich gerne. Deswegen habe ich jetzt dieses Gleichnis verlesen. Ich weiß, liebe Geschwister, das haben wir schon oft gehört, nicht wahr? Das ist wie mit den alten Bauernschränken zu Hause, nicht wahr? Mit den vielen Intarsien drin und die Schränke sind ja wunderbar bemalt und das, und damit lebt man schon seit Jahren. Und wenn man fragt, und was für ein Zeichen oder Blume oder Pflanze ist drauf gemalt? Und da müssen wir nachdenken. Das weiß ich nicht. Ich habe mich schon so dran gewöhnt. Da muss ich nochmal nachschauen. So geht es uns auch mit bekannten Bibeltexten. Wir müssen nochmal tiefer graben. Wir müssen nochmal nachschauen. Einiges fiel auf gutes Land und trug Frucht. Lieber Herr, segne uns dein Wort, komm, Heiliger Geist, öffne Himmel und Herzen, berühre unsere Herzen in deiner Gegenwart. Amen. Das Bild vom Samen und von der Frucht ist anschaulich. Jesus war ein Meister im Vergleichen, ein guter Beobachter der Landwirtschaft. Im Samen stecken alle genetischen Informationen für die Eigenschaften einer Pflanze, eines Baumes, eines Apfels. Vor allen Dingen, ohne Same, keine Frucht. Wer Frucht haben will, muss also säen. Ein Samenkorn, ein einziges, ist ein Gottesbeweis. Haben wir darüber schon mal nachgedacht? So klein. Und soll mir Gott beweisen? Aber klar. Dieses Kunstwerk, Samenkorn, evolviert nicht durch Zufall. Der Zufall kann gar kein Schöpfer sein. Dass Gott sich einer so mangelhaften, widerspruchsvollen, unbewiesenen Theorie bedient haben soll, entehrt ihn und ist überhaupt nicht logisch. auf diese Theorie einzugehen, braucht mehr Zeit. Da könnte ich einen Vortrag halten darüber, aber wir bleiben ja jetzt beim Text. Ich könnte jetzt sprechen über Unkraut unterm Weizen, das Gleichnis kennen wir, oder Jesus auf dem Passionswerk als Weizenkorn zu unserer Erlösung, aber lasst mich an drei Fragen entlang gehen. Wie sät Gott? Was wächst daraus und was ist mein eigener Anteil? Wie sät Gott? Von Anbeginn der Welt säte Gott. Und er sät heute und er wird auch morgen sehen, wenn wir nicht mehr da sind. Er sät durch seine Zeichen und Wunder, durch Gebetserhörungen und Offenbarungen. Er hat sich, sagt Paulus, nicht unbezeugt gelassen. Gott hat sich nicht unbelegt gelassen. Er hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben. Also die vier Jahreszeiten, die wir immer erleben, sind Gottes Offenbarung, liebe Freunde. Es könnte ja ganz anders sein. Die Astronomen suchen immer noch Leben auf anderen Planeten. Haben sie welches gefunden? Behaupten tun sie es. Gefunden? Nein. Und was könnten uns die Bilder vom Mars? Leere. Tohu wavohu, hebräisch, Schöpfungsbericht. Chaos, lebensfeindliche Welt. Es braucht einen Gedanken, um festzustellen, warum gibt es Leben auf dieser Erde? Es könnte ja genauso sein wie auf dem Mars, ist aber nicht so. Das braucht eine Erklärung. Paulus fährt fort, er hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Gott gibt uns zu essen und zu trinken. Und die Freude, was ist denn die Ursache der Freude? Gott sprach zu allen Generationen, in allen Jahrhunderten, sagt Hebräer 1. Nachdem Gott geredet hat zu den Vätern, hat er geredet durch den Sohn zu uns. Sage niemand, er wisse nicht, ob es Gott gibt. Sage niemand, er wisse seinen Willen nicht. Was sagt die Schrift im Predigerbuch? Gott hat die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Da drin wissen wir, was Recht und was Unrecht ist. Was sie gehört und was sie nicht gehört. Woher wissen wir das? Es ist einfach da. Es ist einfach da. Da drin im Herzen, im Gewissen, sogar im Gefühl, spüren wir, dass über uns eine transzendente Kraft ist und Macht sein muss, auch wenn wir sie nicht sehen. Wir sehen so vieles nicht von den Naturgesetzen. Den Strom in der Steckdose sehen wir auch nicht und trotzdem schalten wir das Licht an. Wir müssen nicht alles sehen, liebe Freunde. Und die Dinge sind da. Wir müssen Gott nicht ins Reagenzglas packen, um ihn zu beweisen. Dafür ist er viel zu groß. Es muss einen gegeben haben, der die Himmel und Erde geschaffen hat und dich und mich, von nichts kommt nichts. Und wenn ein Kind auf die Welt kommt und sagt, Mama und Papa, liebe Freunde, da kriege ich weiche Knie und feuchte Augen vor Dankbarkeit und weiß, dass es einen Gott gibt, der diesem Kind das Leben geschenkt hat. Halleluja. Fragt ein Atheist spottend einen katholischen Moraltheologen, mein Herr, wenn ich Ihnen mit mathematischer Genauigkeit beweisen könnte, dass es keinen Gott gibt, was würden Sie antworten? Der Gefragte war nicht auf den Mund gefallen und erwiderte kühn, ich würde geduldig warten, bis Sie Ihren Rechenfehler gefunden haben. Deus dixit, das ist Fakt, Gott hat gesprochen. Dahinter können wir nicht zurück. Er hat sich mitgeteilt, Zeichen und Wunder getan, wie Paulus seinen noch heidnischen Athenern auf dem Areopag in Athen sagt. In ihm leben, weben und sind wir. Und er zitiert aber einen altgriechischen Dichter, der vor ihm gelebt hat. Selbst Dichter fühlten Gottes Dasein, Rainer Maria Rilke, 1875 bis 1926. Wir haben das Gedicht von ihm in der Sexta lernen müssen, lesen und lernen müssen. Ihr kennt das sicher. Die Blätter fallen, passt zur Jahreszeit, fallen wie von weit, als welkten in den Himmeln ferne Gärten, sie fallen mit verneinender Gebärde. Und in den Nächten fällt die schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit. Wir alle fallen. Diese Hand da fällt und sieht die andere an, es ist in allen. Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Rainer Maria Rilke, ein Autor, ein Gedichteautor, fühlt, dass Gott da ist, fühlt unsere zeitliche Begrenztheit. Denn wenn dieses Leben aufhört, dann müssen wir wissen, wie es weitergeht für uns und wo es weitergeht. Gottes Saat ist seine Schöpfung, Gottes Saat sind seine großen Taten, vom Durchzug Israels durchs Rote Meer bis zur Auferstehung Jesu und bis zu der Bewahrung, die du hast erleben dürfen im Straßenverkehr. Gottes Saat ist sein Reden, Adam, wo bist du? Sein Reden durch Propheten und Apostel, wie Paulus sagt, ich glaube allem, was geschrieben steht, wie es bei Jesaja heißt, suche den Herrn, solange er zu finden ist. Und ein Gefühl haben wir alle, in diesem Herbst, wir werden auch mal fallen, wie diese Blätter. Werden wir im Frieden mit Gott heimgehen? Dieses Bibelbuch enthält ein Samenkorn. Und ich will das mal zusammenfassen zu einem Samenkorn. Ohne Jesus bist du in Sünden verloren. Durch Jesus wirst du gerettet zum ewigen Leben. Nimm Jesus als deinen Retter und Herrn an. Das ist das Evangelium. Das ist das Samenkorn. Es ist das Wort vom Kreuz. Vielen mag es eine Torheit sein, die es nicht verstehen wollen. Uns aber, die wir es verstehen, ist es eine Gotteskraft. Das ist das Samenkorn. Und das wird gesät, liebe Geschwister. Davon sprachen die Propheten, die Apostel, die Väter der alten Kirche, die Reformatoren, die Pietismusväter, die Väter der Erweckungsbewegung, unsere Verkündiger heute, die das Reden und Rufen Gottes mit Gottesfurcht ausrichten, auf Straße und Evangelisation, in Zeltmissionen und Gästegottesdienst, in offenen Abenden und Bibelfreizeiten, in Büchern und Filmen, eben auf vielerlei Weise. Gott sät. Heißt, Gott ruft dich heute. Heute, so ihr seine Stimme hört, verstocket euer Herz nicht. Gott sät. Die zweite Frage, was wächst denn daraus? Antwort, Frucht. Das ist das biologisch Normale, wie bei jenem Seemann. Obwohl der Boden verschieden war, er säte trotzdem weiter. Er wusste, dass nicht jeder Same aufgeht. Mancher weggefressen wird von den Vögeln. Er säte dennoch. Gottes Liebe redet und sät und spricht zu uns, ob Menschen ihm die kalte Schulter zeigen oder ihre Herzen öffnen. Er lädt zum Hochzeitsfest, gerade weil noch viele Plätze frei sind. Geht hin an die Hecken und Zäune und ladet ein. Und was erlebt der Seemann? Erlebt er jetzt eine Erweckung nach der anderen? Das wäre doch eine Wucht. Aber er sieht, der Weg bleibt verschlossen, die Steine hindern Wachstum, die Dornen lassen kein Licht durch. Nur ein Viertel, 25%, der feine, gute, gepflügte, offene Acker bringt Frucht. Welchem Acker gleichen wir? Hat mancher dicht gemacht wie der Weg? Kompromisse mit den Steinen dieser Welt geschlossen? Unser Herz an den Mammon gehängt? Was ist bei uns gewachsen? Tradition, Gewöhnung, protestantische Kirchenkultur? Sind wir noch leidenschaftliche Jesus-Nachfolger oder angepasste Zeitgeistdiener geworden? Brennen wir für Jesus oder gleichen wir der erloschenen Asche? Ja, sagt mancher, meine Großmutter, mein Großvater, die haben noch gebetet, aber ich bin ein moderner Mensch, ich brauche das heute nicht mehr. Wirklich? Wie mein alter Freund neulich sagte, weißt du, Gott, Bibel, Gebet, das brauche ich nicht, habe ich nicht nötig. Sag, warum nicht? Brauche ich nicht. Achselzucken. Er hat mein Posaunenchor mit mir gespielt, als er ein junger Mann war. Er saß neben mir. Er war der beste Trompetenspieler. Der traf jeden Ton. Und heute brauche ich nicht mehr. Ich weiß, wie er dazu kam. Seine Frau bekam in ihren jungen Jahren MS und liegt bis heute, seit Jahrzehnten, liebe Geschwister, als Pflegefall dement im Bett. Aber ich frage jetzt, wenn sowas passiert, müssen wir darüber den Glauben verlieren? Brauchen wir den Herrn in solch einer Lage nicht erst recht? Ich sage doch, jetzt erst recht. Glauben wir im Ernst, dass es uns besser geht, wenn wir ohne Glauben, ohne Bibel, ohne Gebet weitermachen? Das glaube ich nicht. Wir brauchen Gott wie der Fisch das Wasser, wie der Vogel die Luft. Und vor allem dann, wenn unsere Zeit gekommen ist. Dann erst recht. Darum lass uns zurückkommen zur ersten Liebe, zu Jesus, zum Wort, zum Gebet, zur Gemeinschaft der Gläubigen. Und was heißt das für alle, die noch keine Entscheidung für Jesus getroffen haben? Gott hat seinen Samen bereits in dein Herz gelegt. Ich freue mich, dass in unserem Gottesdienst auch junge Leute sind, die vielleicht auf dem Weg zum Glauben sind, die den Konfirmandenunterricht besuchen, die Religionsstunden besuchen, die Jugendstunden besuchen. Vielleicht hast du Gottes Ruf in deinem Herzen schon verspürt. Gib dem nach und sag: Herr, komm in mein Leben. Vergib mir meinen Abstand, meinen Unglauben. Erweise dich als der lebendige Herr. Ich liebe dich und will mit dir leben. Und ich kann euch sagen, diese Bitte wird im Himmel sofort gehört und sofort bestens bearbeitet. Und dein Name wird eingetragen. Wo? Im Buch des Lebens. Für immer. Denn meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie. Ist das nicht wunderbar, dass der Herr dich und mich kennt? Großartig. Kenne sie. Und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Ja, das ist der Gewinn des christlichen Glaubens. Heute fragt man immer, was bringt es denn, wenn ich gläubig werde? Das bringt ewiges Leben, das wir uns selber nicht geben können, aber das wir dringend brauchen und uns sehnlichst wünschen. Und jetzt kommt der schönste Satz der Bibel. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ist das nicht wunderbar? Wenn meine letzte Minute kommt, der Doktor kann mir nicht mehr helfen, der Pfleger der Sozialstation kann nicht mehr helfen, niemand kann mir helfen. Und dann kannst du nicht tiefer fallen als in die Hände deines Heilands. Und der Engel steht da und sagt: Ich habe eine wunderschöne Wohnung für dich. Und dann geht es nach Hause zum Herrn, liebe Geschwister. Als ich Konfirmand war, da hörte ich ihn, den Ruf Gottes. Mit 15 wurde ich mit meinem Bruder eingesegnet. Dann damals sagte ich mit vollem Herzen: Herr Jesus, mein Leben soll dir gehören, Zeit und Ewigkeit. Es war mir so, wie es gestern. Es war in der Kirche, wie in einer solchen Kirche. Da stand ich mit 15 und meine Mitkonfirmanden mit und keiner war für Jesus entschieden, keiner. Leider. Heute ist schon ein bisschen anders. Was ist aus dem Ruf Gottes in deinem Leben geworden oder gewachsen? Die Frage darf sich jeder selber beantworten. Gott sieht, was ist daraus gewachsen und was ist dein Part, was ist dein Anteil, was ist deine Aufgabe oder Verantwortung? Mancher mag sagen: Na ja, wenn es so ist, Jesus starb für mich, ich habe ihn angenommen, dann bin ich ja gerettet, dann ist alles in Butter, dann ist ja alles gut abgehakt. So denken nicht wenige, liebe Geschwister. Nein, jetzt beginnt dein Leben als Christin und als Christ erst richtig. Du bist berufen zum Fruchtbringen für den Herrn. Darum lies deine Bibel intensiv. Bibelstudium ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann zieht es dich zum Wort, nicht nur zum Fernseher. Führe ein treues Gebetsleben, dann willst du dir einfach am Tag morgens, mittags, abends Zeit nehmen für den Herrn. Dann lebe im Licht Gottes. Wir können nicht mehr so weitermachen wie bisher. Dann sei ein Zeuge für Jesus, wo du bist, in Schule und Beruf. Dann arbeite in deiner Gemeinde mit, wo du kannst. Und dann diene dem Herrn mit Freuden, mit deinen Gaben. Mit deinen natürlichen Gaben, wenn der Herr dir übernatürliche gibt, mit denen auch. Das ist Nachfolge, liebe Freunde. Das ist Leben in der Heiligung. Das heißt Frucht bringen. Wir sind gesetzt, um dem Herrn die Ehre zu geben, um etwas zu bewirken in dieser Welt, um aus Finsternis Licht zu machen. Tun, was der Meister sagt. Gib dem, der dich bittet. Also geben wir unseren verfolgten Christen und Christen. Sie rufen mich laufend an und sagen: Ich habe nichts mehr, bitte hilf mir. Lass dir ein diakonisches Herz schenken. Auf dem Geben liegt Segen. Wenn wir Jesus gehören und ihm nachfolgen und dienen, dann gilt uns der Ruf: Tröstet, tröstet mein Volk. In diesen Tagen rufen die Politiker unisono: Wir sind gegen Antisemitismus. Recht haben sie, aber es sind weithin Sprüche. Merken Sie das? Die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Wo fängt die Liebe zum Volk Gottes an? Zu unseren jüdischen Freunden, zu Israel. Hier in Jesaja 40, wo der Herr zu Jesaja und durch Jesaja predigen lässt: Tröstet, tröstet mein Volk, redet mit Jerusalem freundlich, spricht der Herr. Das ist ein Befehl Gottes, unsere Juden zu lieben. Wenn wir also wiedergeboren sind, den Heiligen Geist haben, dann lieben wir Jesus. Ich sage mal so: Wer die Juden nicht lieb hat, liebe Geschwister, ist nicht wiedergeboren. Der hat den Heiligen Geist noch nicht. Ich wünschte mir, dass unsere Evangelisationstätigkeit diese Demonstranten erreichen würde, die derzeit auf den Straßen toben, 20.000 an der Zahl, und gegen Israel wettern. Es hat noch nie ein Palästina gegeben, in der ganzen Geschichte nicht. Aber in Israel werden wir Leidenschaft Israel, Freunde. Es ruht das Segen Gottes drauf. Warum? Gott sagt zum Abraham, durch dich sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Das ist eine Verheißung. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wie geht es weiter? Möchte ich fast nicht sagen. Und verfluchen, die dich verfluchen. Guckt sie an, liebe Geschwister, wie die Antisemiten alle geendet haben, vom Adolf bis zum Saddam Hussein. Israel ist Gottes Augapfel und wer den anrührt, der kriegt es mit dem lebendigen Gott direkt zu tun. Ich brauche euch nicht sagen, welche schrecklichen Verbrechen die Hamas angerichtet hat in diesen Tagen. Man spricht von 1400 bis 1600 ermordete Männer, Frauen und jugendliche Kinder. Dazu inzwischen von 3000 auf 6000 angestiegen verletzte Menschen in den Krankenhäusern. Dazu die über 200 entführten Menschen, darunter viele, viele Kleinkinder. Ach Gott, möchte man sagen mit Jesaja, ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Wie kannst du das zulassen? Ja, wir dürfen dem Herrn klagen. Wir müssen ihm klagen, geht nicht anders. Aber auf die Knie gehen für unser Volk Gottes. Das ist eine Frucht des Geistes in unserem Leben. Eintreten für Israel. Denn dort wird wer seine Füße auf den Ölberg setzen? Der Messias, wenn er wiederkommt. Was wird er da tun? Den Völkern Frieden gebieten? Das sagt die Schrift. Das will der Feind verhindern. Merkt ihr, das ist ein Machtkampf in der unsichtbaren Welt zwischen Licht und Finsternis. Aber der Herr wird Sieger sein. Halleluja. Wenn wir Jesus nachfolgen, Frucht bringen, dann heißt es für uns, geht hin in alle Welt. Hab ein Herz für die äußere Mission. Dann sei Licht und Salz in unserer Gesellschaft. Wir müssen nicht mit der Tür ins Haus fallen, aber doch wo es sich begibt und wo es sich schickt und wo es passt, ein Zeugnis geben. Und jetzt, wenn wir dem Herrn folgen und Frucht bringen wollen, bleib sensibel. Vielleicht ruft der Herr dich in seinen Dienst. Es war 1972, der Evangelist Martin Hohmann vom Missionswerk Jugend für Christus sprach mich an und sagte, könntest du heute Abend spontan die Lieder begleiten, wir haben niemand. Natürlich habe ich das gemacht. Und hinterher kam er, bist du bereit, in unserem Missionswerk Jugend für Christus mitzuarbeiten und unsere Sänger zu begleiten. Ich war platt. Natürlich hätte ich das gern gemacht, aber es war erst 1972, 2 Jahre vor meinem Abitur. Ich muss erst mal die Schule fertig machen. Aber allein die Anfrage hatte mein Herz erreicht. Ich glaube, da hat Gott was mit mir vor. In der Richtung. Es war bei einer Liebenzeller Zeltmission in Bretten bei Karlsruhe. Bevor der Abend begann, war für alle Mitarbeiter im kleinen Zelt nebenan noch eine Gebetsgemeinschaft. Jeden Abend. Es sprach der Altevangelist Gottlieb Weiland, vielleicht kennt ihn mancher, hat ein Büchlein geschrieben, vom Amboss zum Kanzel. Kaum hatte ich Platz genommen, sagte er zu mir, wie alt bist du? 18. Er, aufgepasst, um die Zeit kommt der Ruf. Versteht ihr? Es ist wie wenn Gott so gemacht hätte, er mein Herz. Aufgepasst, um die Zeit kommt der Ruf. Ihr lieben jungen Leute, bleibt wachsam. Irgendwann klopft bei euch Gott mal an und dann hast du eine große Freude, vielleicht für eine Bibelschule, Missionsschule, für ein Theologiestudium oder wie auch immer. Ja, es war beim evangelistischen Vortrag eines Pfarrers, dessen Name bei der Vorbereitung leider nicht mehr eingefallen ist, in Weingarten bei Karlsruhe. War eine große Konferenz, ich glaube es war ein Bekenntnistag. Er sprach über das Wesen der Berufung. Bist du bereit, wenn Gott dich in den vollzeitlichen Dienst ruft? Und das saß. Ich wusste. Das ist dein Weg. Was ist mein und dein Part? Frag den Herrn, frag nach seinem Willen, er wird dir Weisung geben. Zachäus hörte den Ruf. Was tat er? Er machte seinen Schaden gut, sogar vierfach. Das ist Frucht. Frucht, die der Nachbar und der Kollege merkt. Paulus, nach seiner Bekehrung, was war seine Frucht? Er wurde Licht für die Völker. 4 Missionsreisen. Onesimus. Ein abgelegener Name im Neuen Testament, Philemon-Buch, 1 Kapitel nur, aber eine große Botschaft. Er wurde ein fleißiger Mitarbeiter seines Chefs, obwohl er irgendwas verkorkst hat in seinem Leben. Das ist Frucht, neues Leben. Mach seinen Schaden gut. Lass Gottes Saat in deinem Leben zur Frucht werden. Gott sucht Leute wie dich. Sage nicht, dass ich müsste mehr begabt sein oder das was für studierte Leute oder so. Gott nimmt dich so, wie du bist, mit deinem Gabenprofil in seinen Dienst und kann dich wunderbar gebrauchen. Übrigens, es muss gar kein Studium sein, muss ich auch mal sagen. Eine Bibelschule genügt auch. Dient dem Herrn mit Freuden. So, das waren die drei Fragen. Wie sät Gott? Was wächst daraus und was ist unser Anteil? Herr, lass aus dem Samen deines Wortrufes die Frucht einer treuen Jesus-Nachfolge bei uns wachsen. Hol uns heraus aus Gleichgültigkeit und Einwänden und Ablenkungen, aus Abstand, Eigensinn und Widerstand, damit wir sprechen können wie Jesaja: Herr, hier bin ich, sende mich. Amen.